Also wir sind uns ja sicher, wir können Gott nicht wirklich limitieren. Also das, was Gott machen will, das kann er immer machen. Aber manchmal wartet er, glaube ich, schon ein bisschen darauf, was trauen wir ihm zu oder was ist unsere innere Haltung? Glauben wir wirklich das, dass er was bewirken kann in unserem Leben, in unserer Umwelt? Und vor allem, welche Auswirkungen hat das auf unser persönliches Leben? Also wie verhalten wir uns in der Öffentlichkeit so, dass wirklich das, was Gott will, durchkommt durch uns? Und das sind so ein paar interessante Eindrücke gewesen, auch vom vergangenen Sonntag, die ich nochmal aufgreifen möchte. Am vergangenen Sonntag waren wir ja vormittags bei den Marienschwestern gewesen zum Allianzgebetsgottesdienst. Es gab keine klassische Predigt, sondern es waren verschiedene Leiter aus Darmstadt da gewesen, die Eindrücke gesagt haben, was sie so sehen, auch für uns Christen in Darmstadt in der kommenden Zeit. Das möchte ich nicht alles wiedergeben, sondern nur eine Sache, was eine von den Marienschwestern gesagt hat. Sie hat den Eindruck gehabt, was zu Matthäus 10 zu sagen. Also wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr das auch aufschlagen und ein bisschen mitlesen. Matthäus 10, Vers 32 bis 39. Matthäus 10, Vers 32 bis 39. Ich lese mal vor, was da steht. Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Meint nicht, dass ich gekommen sei, meinem Vater, meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben, seine Seele findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Das klingt hart, ne? Also an vielen anderen Stellen hören wir ja, dass Jesus der Friedefürst ist. Dass er gekommen ist, um den Menschen Frieden zu bringen. Und jetzt sagt er selber hier an so einer Stelle, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Was bedeutet das? Wenn wir mal die Augen aufmachen und uns die Welt da draußen anschauen, was erleben wir tagtäglich oder wovon hören wir tagtäglich auch in den Medien? Also wir hören von Christenverfolgungen weltweit. Christen werden verspottet. Christen werden ausgegrenzt. Christen werden benachteiligt. Sie werden als rückständig verschrien. Sie werden als Spalter gebrandmarkt. Oder manchmal werden sie sogar mit islamistischen Terroristen verglichen. Also das habe ich schon tatsächlich auch in Deutschland gelesen, dass überzeugte Christen, evangelikale Christen oder auch charismatische Christen mit islamistischen Terroristen auf eine Stufe gestellt werden. Und es gibt natürlich auch das, dass Christen aufgrund ihres Glaubens gefoltert werden und umgebracht werden. Wie passt das zusammen, dass Jesus als der Friedefürst gekommen ist? Also welchen Frieden bringt Jesus eigentlich? Bringt Jesus ausschließlich einen zwischenmenschlichen Frieden, so wie wenn zwei Menschen einfach Frieden miteinander schließen und dann so einen Friedensvertrag machen oder zwei Völker, die sich zusammensetzen und einen Friedensvertrag machen? Das ist eigentlich gar nicht die ursprüngliche Absicht gewesen, dass nur zwischen den Menschen Frieden herrscht. Das war nicht das, was Jesus eigentlich beabsichtigt hat. Das, was Jesus zuallererst bringt, ist der Frieden in unserem Herzen. Und das kommt daher, dass er uns mit Gott versöhnt hat. Also diesen Frieden in unserem eigenen Herzen, den können wir nur durch Jesus bekommen. Also dadurch, dass Jesus uns, dass er am Kreuz für uns gestorben ist und dass wir dadurch mit Gott versöhnt werden. Und in ganz vielen Fällen wird das, dass wir Frieden im Herzen haben, das wird dazu führen, dass wir auch mit anderen Menschen besser in Frieden leben können oder dass wir uns versöhnen können mit Menschen in unserer Umgebung. Dass da, wo Streit und Hass und Entzweiung gewesen ist, dass wir da wieder zusammenkommen können und dass wir diese Versöhnung, die Gott uns gegeben hat, dass wir die auch im alltäglichen Leben so leben und umsetzen können. Aber warum spricht Jesus dann hier bei dieser Bibelstelle davon, dass er nicht den Frieden bringt, sondern das Schwert? Wir waren ja am Sonntagabend dann hier und Herbert hat eine ganz tolle Predigt gehalten zu dem Thema das Licht und die Waffen. Also er wird sie am kommenden Sonntagvormittag nochmal halten. Wer sie nicht gehört hat jetzt am vergangenen Sonntag, dem empfehle ich sie am kommenden Sonntagvormittags nochmal anzuhören. Und in der Predigt hat Herbert ganz klar gesagt, wir sind das Licht der Welt. Wenn wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben, dann sind wir das Licht der Welt. Wir können dieses Licht gar nicht selber irgendwie beeinflussen oder steuern oder ausknipsen. Wir können es allerdings unter den Scheffel stellen. Das können wir. An anderer Stelle sagt er ja, dass wir das nicht tun sollen, dass wir also unser Licht nicht abdecken oder verstecken sollen. Aber Herbert hat so einen interessanten Satz gesagt. Er hat gesagt, du scheinst immer. Also egal, ob du willst oder nicht, du scheinst immer. Wenn du mit Jesus so konsequent lebst, dann scheinst du immer. Also wir sind das Licht der Welt. Und das Interessante, was er auch gesagt hat, ist, dieses Licht, das wird immer mit der Finsternis kollidieren. Also das wird immer, wenn Licht und Finsternis aufeinandertreffen, dann wird es immer so eine Kollision geben. Denn die Finsternis hat das Bestreben, sich auszubreiten. Und das Licht hat immer die Eigenschaft, die Finsternis zurückzudrängen. Also das kann man ja mit so einer Beleuchtung hier, kann man das ja zum Beispiel auch demonstrieren. Wenn man jetzt hier diese Bühnenbeleuchtung ausmachen würde, dann würde sich sofort hier auf der ganzen Bühne würde sich Finsternis breit machen. Aber in dem Moment, wo dann die Techniker hinten das Licht wieder anschalten, dann ist wirklich auf einen Sekundenschlag sozusagen, ist die Finsternis wieder zurückgedrängt. Genau, wir haben ein bisschen Restlicht haben wir noch von den anderen Scheinwerfern. Ja, das Licht ist immer noch so stark, dass es die Finsternis nicht ganz auslöschen kann. Dann müssen wir es wirklich stockdunkel machen hier drin. Also das sind so geistliche Prozesse auch, die wir verstehen müssen. Also immer wenn Licht und Finsternis zusammenkommen, dann gibt es diese Kollision. Und immer wenn das Licht angeht, dann muss die Finsternis sofort weichen an die Stellen, wo das Licht hinscheint. Und das ist eigentlich auch die tiefere Bedeutung von dieser Stelle aus Matthäus 10, dass Jesus sagt, ihr müsst damit rechnen, dass Konflikte und Kollisionen vorprogrammiert sind, wenn ihr konsequent mit mir lebt. Es ist vorprogrammiert, dass es Konflikte und Kollisionen geben wird. Also wir in Deutschland, wir erleben zwar keine direkte Christenverfolgung, also wir werden momentan noch nicht für unseren Glauben ins Gefängnis gesperrt. Wir werden auch noch nicht gefoltert. Was wir allerdings jetzt schon erleben seit einiger Zeit, ist, dass christliche Werte und dass geistliche Wahrheiten auch immer stärker abgelehnt werden und dass sie auch immer stärker bekämpft werden in der Öffentlichkeit, in den Medien, im öffentlichen Leben. Also alles, was christliche Werte sind, das gilt eigentlich nicht mehr so viel in unserer Gesellschaft. Gott soll aus der Verfassung irgendwie eliminiert werden, auch auf europäischer Ebene gab es da diverse Bestrebungen. Also das ist jetzt beim Grundgesetz, steht da zum Glück noch drin. Da waren die Bestrebungen bisher nicht erfolgreich, aber auch Kreuze, die nicht mehr in Klassenzimmern aufgehängt werden dürfen, Kreuze, die nicht mehr in Gerichtssälen aufgehängt werden dürfen. Also das ist so ein schleichender Prozess, wo wir merken, da findet diese Kollision statt. Und eine wichtige Sache, die Herbert auch gesagt hat, wenn du als Licht lebst in deinem Alltag, dann wirst du automatisch Fragen aufwerfen. Also du wirst Konflikte auslösen, nicht immer jetzt Konflikte, die in der Schlägerei ausarten. Ne? Also es muss jetzt nicht immer um Fäuste gehen. Aber du wirst es auslösen, dass du aneckst bei Menschen. Also dass Leute denken, warum lebt er so? Was ist denn das für einer? Warum macht er nicht alles mit, was wir machen? Es kann sein, dass du vielleicht sogar immer stärker abgelehnt wirst und dass Menschen dich vielleicht sogar bekämpfen. Du wirst als Licht von Jesus, wirst du seinen Frieden ausstrahlen. Und daran stören sich zum Beispiel Leute, die Unfrieden und Intrigen bringen möchten. Es gibt Leute, die haben sich das wirklich vorgenommen. Sie wollen überall, wo sie hinkommen, wollen sie Unfrieden bringen. Oder, wenn sie es sich nicht vorgenommen haben, kommt es aus ihrer unerlösten Natur heraus, dass sie automatisch Unfrieden bringen. Es wird so sein, dass du diverse Dinge nicht mitmachen wirst, wenn du als Licht lebst. Also wenn Menschen dann sagen so, was, das machen doch alle, das ist doch nicht so schlimm, lass doch ruhig mal was mitgehen von der Arbeit hier, nimm doch mal einen Bleistift mit nach Hause, das merkt doch keiner, sind doch nur ein paar Cent. Und wenn du dann sagst, nein, aufgrund meines Glaubens kann ich das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, ich klaue keine Bleistifte und auch keine teureren Sachen. Das wird einen Konflikt auslösen, weil der andere sofort merkt, hoppla, das, was ich mache, ist ja vielleicht doch nicht so ganz richtig. Du wirst konsequent für Dinge stehen, die heutzutage als unnormal angesehen werden. Also Leute finden ja heutzutage normal, dass Beziehungen zerbrochen sind, dass es uneheliche Kinder gibt, dass die Gender-Theorie überall im Bildungswesen umgesetzt wird, Homosexualität, Patchwork-Familien. Es ist ja in unserer Gesellschaft eigentlich normal geworden, solche Sachen nicht nur zu propagieren, sondern sie auch zu leben. Also das sind sehr viele Bereiche, wo wir das heutzutage schon spüren, dass es diese Kollision zwischen Licht und Finsternis gibt. Interessant ist, dass Jesus einen Bereich nennt in dieser Stelle in Matthäus 10, wo dieser Konflikt sich meistens sehr stark zeigt. Und das ist die Familie, unsere eigene Familie. Also wenn es in einer Familie Menschen gibt, die Jesus ganz treu nachfolgen und andere, die Jesus ablehnen, dann wird es zu Spannungen führen. Das wird Konflikte geben. Ich habe gestern ein interessantes Gespräch mit Serena gehabt beim Mittagessen. Wir haben ganz oft beim Mittagessen solche Gespräche, dass wir uns unterhalten auch über das, was wurde in den Predigten gesagt oder was haben wir selber in der Bibel entdeckt. Und wir haben uns gefragt, wie ist das eigentlich bei uns beiden? Wir sind beide in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen. Also unsere Eltern, wirklich alle vier, sind ganz treue Jesus-Nachfolger, die seit vielen Jahren oder Jahrzehnten mit Jesus gehen und die sich auch total darüber freuen, dass wir gläubig sind und dass wir Jesus nachfolgen. Und wir haben uns überlegt, trifft es dann bei uns eigentlich zu, was Jesus sagt? Also wenn es so ist, dass wir so tolle Eltern haben, die auch seit vielen Jahren Jesus nachfolgen, gibt es das dann trotzdem, dass wir vielleicht manchmal in solche Spannungen kommen? Und als wir uns so unterhalten haben, ist uns aufgefallen, dass es manchmal schon Spannungen gibt, wo wir unser Leben mit Jesus in einer Art von Konsequenz leben, das sogar in unserer Familie Anstoß erregt hat oder das Fragen aufgeworfen hat. Es gibt auch in gläubigen Familien manchmal Werte, die vielleicht eher ein bisschen auch an der Welt orientiert sind. Das heißt nicht, dass die Leute Jesus untreu sind, ganz im Gegenteil. Aber wir selber sind auch nicht davon gefeit, dass wir uns manchmal vielleicht doch ein bisschen auch an den Maßstäben der Welt orientieren. Also bei unseren Familien zum Beispiel, die typische Wirtschaftswundergeneration sagt natürlich zu ihren Kindern so, es ist wichtig, dass du eine gute Berufsausbildung machst, dass du was Gescheites lernst, dass du viel Geld verdienst, dass du dein eigenes Einkommen hast, dass du schaust, wie du eine finanzielle Vorsorge machst. Wenn es die Möglichkeit gibt, ein Haus zu kaufen oder eine Immobilie zu kaufen, dann guck mal, dass du das im Laufe deines Lebens machst. Das ist alles nicht schlecht, seinen Kindern sowas beizubringen. Also meine Eltern zum Beispiel, für die sind das wichtige Werte. Aber es kann sein, dass wir als Kinder oder auch als Enkel von Gott einen anderen Weg geführt werden. Es kann sein, dass es für uns nicht dran ist, 40 Stunden pro Woche uns abzurackern und einen Haufen Geld zu scheffeln und dafür vielleicht überhaupt keine Zeit mehr zu haben, im Reich Gottes mitzuarbeiten. Es kann sein, dass es für uns nicht dran ist, so viel Geld zu scheffeln, um damit ein Haus zu kaufen, das so viel Arbeit macht, dass unsere ganze Arbeitskraft daran gebunden ist und dass wir gar nicht mehr einen Blick haben so für die Menschen, die um uns herum sind. Also das sind wirklich Sachen, die müssen wir wirklich vom Heiligen Geist selber hören, was für uns dran ist. Und dann uns auch lossagen von diesen Werten der Generation über uns, wenn sie versuchen, diese Werte dann auf uns zu übertragen. Also manchmal merkt man das zum Beispiel auch, wenn es Familienfeste gibt, dann sagen wir, okay, wir merken uns mal den Termin vor, wir gucken mal, wie das mit der Planung in unserer Gemeinde zusammenpasst, ob wir da mal beim Gottesdienst vielleicht freinehmen können. Wir besprechen das mit unseren Leitern und dann hören wir manchmal auch so Fragen, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber schon so Fragen wie, naja, das ist doch ein Familienfest, einmal im Jahr, da könnt ihr doch mal freinehmen, das muss doch möglich sein, ihr seid doch sonst immer da, das ist doch kein Problem, dass ihr da mal nicht da seid, es gibt ja noch so viele andere Mitarbeiter. Aber das ist wirklich für uns, ist es wichtig, das zu entscheiden, was will Gott? Was ist das, was Gott in diesem Moment und was er für diesen Sonntag will? Will er, dass wir zu der Familienfeier gehen oder will er, dass wir in seinem Haus dienen? Und das ist eine Sache, die entscheiden wir mit dem Heiligen Geist und nicht, weil unsere Eltern irgendwas zu uns gesagt haben oder irgendwelche anderen Verwandten. Was es in unserer weiteren Familie zum Beispiel auch gibt, sind Menschen, die nicht gläubig sind. Also sowohl in der Verwandtschaft in der größeren Verwandtschaft von Serena als auch in meiner größeren Verwandtschaft gibt es Menschen, die nicht Jesus nachfolgen. Und da gibt's wirklich lustige Gelegenheiten. Also einer von unseren Verwandten, der war zum Beispiel bei unserer Hochzeit gewesen, als wir vor über 2 Jahren geheiratet haben in der Oder-Bernd-Halle. Und da haben wir ja wirklich da auch die kirchliche Trauung gemacht mit Anbetungszeit und alle von uns mit erhobenen Händen und so wie wir halt Anbetung machen, ne? Und das war für den ganz, ganz beängstigend. Das hab ich gar nicht gedacht. Also man kann ja, wenn man nicht gläubig ist und nichts damit anfangen kann, man kann sich ja einfach hinsetzen und kann die Augen zumachen und kann warten, bis es vorbei ist, ne? Also könnte man ja machen. Aber das war vielleicht ein Jahr, nachdem wir geheiratet haben, hat er zum ersten Mal damit rausgerückt, dass er gesagt hat, oh, als ihr da standet mit euren erhobenen Händen da bei eurem Traugottesdienst, das war ja total beängstigend. Ihr habt ja voll die Macht. Habe ich mir gedacht, ja, der hat was kapiert, ne? Also, der folgt Jesus nicht nach, aber irgendwie muss der was gespürt haben. Der hat irgendwas gemerkt, ne? Der hat was gemerkt. Und das ist das, wo diese Lichtwelt und diese Finsterniswelt so volle Kanne aufeinander prallen. Und das ist manchmal, ist es nicht immer nur so Kampf und für uns was Schweres, sondern manchmal ist es auch wirklich interessant und lustig, auch damit so bei zu sein und zu sagen, ja, ich bin ein Licht und ich gucke wirklich mal, was da für Reaktionen kommen. Auch aus der Finsterniswelt, wenn die Finsterniswelt wirklich zurückweichen muss und dann auch Angst bekommt. Also das ist schon interessant. Ich denke, es ist gut, wenn wir uns Zeit nehmen, auch darüber nochmal für uns nachzusinnen, auch heute Abend. Wo stehe ich eigentlich? Ich meine, alle, die wir, also fast alle oder fast jeden von euch, die ich kenne, würde sagen, ich folge Jesus nach. Ich bin ein Kind des Lichts und ich will das konsequent leben. Aber nehmt euch nochmal Zeit, ein paar Minuten vielleicht, darüber nachzudenken. Wo sind so Gelegenheiten in meinem Leben, wo ich vielleicht doch eingeknickt bin oder wo ich vielleicht doch mal so diesen Scheffel übergezogen habe, ne? Also Scheffel ist eigentlich so ein Getreidemaß, so eine Schüssel, wie so ein Eimer, den man sich so überziehen kann oder den man über ein Licht stülpen kann, damit man es nicht sieht. Wo habe ich wirklich den Scheffel übergezogen, damit mein Licht jetzt nicht so nach außen hin sichtbar ist? Vielleicht, weil ich diesen Konflikt oder diese Kollision zwischen Licht und Finsternis vermeiden wollte. Und vielleicht möchtest du das auch Jesus sagen, dass dir das leid tut. Und dass du umkehren möchtest auch von diesem Weg, immer nur den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Also so immer den Kopf einzuziehen und zu sagen, ach, vielleicht ist es doch besser, wenn ich jetzt nicht so konsequent lebe, oder ich muss ja nicht mitmachen, aber ich kann ja wenigstens meinen Mund halten, oder so dieses, ja, dieses nicht wirklich Entschiedene. Oder ich höre vielleicht doch mal, was Eltern sagen oder was meine Verwandten sagen. Oder wir sollen das ja auch nicht verachten. Also gerade wenn unsere Eltern und Verwandten Jesus nachfolgen, dann dürfen wir das auch prüfen, was sie sagen. Aber frag dich mal selber, was ist eigentlich deine eigene Priorität? Was ist das, was für dich an erster Stelle steht? Es gibt so ein paar tolle Sätze in der Bibel, mit denen man das auch festmachen kann. Josua hat gesagt, ich und mein Haus, wir wollen Gott dienen. Ich und mein Haus, wir werden Gott dienen. Also das ist das, was für uns im Mittelpunkt steht. Und alles andere ist erstmal Priorität 2. Oder auch Jesus, wenn er von der Nachfolge spricht, wo er sagt, nehmt mein Kreuz auf euch. Damit kalkulierst du praktisch ein, dass es vielleicht doch eine Kollision gibt oder dass es vielleicht doch Leiden gibt oder dass du vielleicht doch abgelehnt wirst oder dass Menschen dich nicht verstehen, schlicht und ergreifend. Dass vielleicht Freundschaften lockerer werden oder ganz zerbrechen mit Ungläubigen. Aber du darfst auch wissen, diese Kollision, die kann auch zu was Gutem führen. Die kann auch dazu führen, dass Menschen aufmerksam werden. Die kann auch dazu führen, dass Menschen sagen, oh, so konsequent wie der lebt und so konsequent wie die lebt, da muss was dran sein. An diesem Jesus, wenn er oder sie wirklich so mit Jesus lebt und so eine Klarheit hat in seinem Leben oder in ihrem Leben, dann will ich diesen Jesus kennenlernen. Und das ist eine Sache, die dürfen wir wirklich einkalkulieren, dass das passiert, wenn wir konsequent leben. Vielleicht können wir einfach noch mal eine Zeit des Gebets auch machen, vielleicht sogar mit Musik, wenn ihr mögt. Können wir vielleicht ein bisschen im Hintergrund spielen und einfach mal da reingehen und sagen, Herr, zeig mir mal selber, wo ich stehe. Zeig mir mal, ob ich einer bin, der vielleicht manchmal so sein Licht unter den Scheffel stellt. Ihr könnt ruhig schon kommen, wenn ihr wollt, Lobpreiser. Können wir ein bisschen dazu spielen. Und bewege das mal zusammen mit Gott. Herr, ich möchte, dass du das bewirkst in mir. Ich möchte, dass du das bewirkst in mir, dass ich nicht den Kopf einziehe. Und ich entscheide mich dazu. Ich entscheide mich dazu, ab jetzt nicht mehr den Kopf einzuziehen. Ich lasse diese Kollision zu in meinem Leben. Ich lasse diese Kollision vielleicht auch sogar in meiner Familie zu. Wie gesagt, Jesus hat gesagt, das ist ein Ort, wo das passieren kann. Lass uns einfach mal da ein bisschen reingehen.